Hallo und herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Ich bin Anja Drechsler, mein Name ist Theresa Wirth.
Und ich bin Christine Meyerhofer und diese Folge auch die Mitbringselbeauftragte. Moment, ich habe euch hier Folgendes mitgebracht.
Ein Glas mit Eis.
Es ist echtes Gletschereis.
Na, echt jetzt?
Es ist natürlich nicht echtes Gletschereis, es sind echte Eiswürfel aus dem Gefrierfach von der Büroküche. Es steht natürlich sinnbildlich für das echte Gletschereis. Und die Frage, die ich euch dazu mitgebracht habe, ihr wusstet die Antwort bestimmt schon mal. Wie viel Gletschereis denn zuletzt so verschwunden ist?
Wo?
In Österreich.
In Österreich.
Uff, das habe ich jetzt sicher irgendwo gelesen.
In Kubikmeter oder in Meter?
In Meter.
Also die Länge der Gletscher,
genau.
Über die reden wir.
Der Einfachheit halber.
Und reden wir darüber, ob es jetzt zusammengerechnet ist oder durchschnittlich?
Das Mittel.
Das Mittel. Also das Mittel von allen Gletschern in Österreich. Ich sag 80 Meter.
Okay, Moment.
Keine
ich
Ahnung,
sag, völlig ich sag 120 Meter.
Nein, so viel waren es nicht. Also der mittlere Rückzugsbetrag jener Gletscher, bei denen das gemessen wird, hat 2023 und 2024 minus 24,1 Meter betragen.
Okay. Oh, na Gott, so
also noch nicht gar so drastisch, war aber der dritthöchste Wert in den Messjahren, die es bisher gibt.
Ich glaube, ich habe die Maximallänge, die geschrumpft ist, im Kopf gehabt. Aber ich glaube, da gibt es schon ein paar Gletscher, die so richtig lang, also die sehr viel verloren haben, glaube ich. Aber
ja, das stimmt. Der stärkste Rückgang in den Österler Alpen am Sächse Gärtner Ferner beträgt minus 227,5 Meter.
Okay, also arg.
Vielleicht hat man es schon rausgehört, wir wollen heute über die Gletscher im Besonderen, aber über die Berge und die Alpen im Allgemeinen sprechen und damit, wie sich das Leben, die Natur, die Gefahr dort vielleicht auch durch den Klimawandel verändert. Und Anlass ist da wenig überraschend der Gletschersturz im Lötschertal in den Berner Alpen Ende Mai, also noch gar nicht so lange her in der Schweiz. Da ist eben der Birstgletscher nach tagelangen Felsabbrüchen unter der Last dieses ganzen Materials abgebrochen, ins Tal gedonnert und hat dort den größten Teil eines Dorfes, des Dorfes Platten, sowie das Flussbett des Flusses Lonzer verschüttet.
Ja, das war ziemlich arg. Also die Bilder waren
total beeindruckend.
Das ist das falsche Wort, oder? Also aber beängstigend halt auch. Also einfach riesige Massen, die darunter gekommen sind.
Ja, eigentlich kann man sich das nicht vorstellen, oder? Also das ist einfach das komplette Dorf jetzt weg.
Vielleicht zum Anfang einmal hören wir noch einmal hinein. Also Jan Beutel, ein Professor für technische Informatik von der Uni Innsbruck, mit dem Schwerpunkt eben hochalpine Kryosphäre, der war zu diesem Bergsturz bei meiner Kollegin Anna Wallner im täglichen Nachrichtenpodcast der Presse zu Gast. Und der hat da ganz genau noch einmal erklärt, was so ein Bergsturz eigentlich ist.
Also letztendlich ist alles, was oben ist, will irgendwann nach unten. Ja, also wir kennen das aus persönlichem Leben, also es fällt mal was runter. Ja, und auf dem Berg hat sich relativ schnell eine große Partie abgelöst. Das heißt also, in dem Berg, in der Felsstruktur, hat das irgendeine Ursache gegeben, die man jetzt dann ergründen muss. Da wird man noch relativ viel und intensive Arbeit reinstecken müssen. Also da hat es einen Bruch gegeben. Das kann sein, dass dort eine Materialgrenze vorliegt. Es kann sein, dass da früher schon mal was auseinandergegangen ist. Also Materialversagen ist ein ganz normaler Prozess. Das war jetzt eine relativ große Teil von einer Bergflanke und der ist dann mit der Schwerkraft ins Tal geflogen. Zuerst eben nur bis auf den Gletscher. Das war so das Glück, wie das angefangen hat. Wusste man nicht ganz genau, weil es Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit gibt, dass es dann den Gletscher gleich erschlagen hat, das Wasser verflüssigt hat. Also es ist dann erstmal in Schüben auf dem Gletscher liegen geblieben und dann ist der Gletscher eine Woche später unter dieser Last zusammengebrochen wirklich. Also es passiert dann zuerst eine Druckschmelze. Das ist ganz normal. Also wenn man legt, der deformiert sich nicht nur, sondern der schmilzt durch den Druck, durch diese Kraft. Und genau das ist da passiert.
Ja, und weiß man, wie es jetzt aktuell im Platten ausschaut? Also wie geht es da doch weiter vielleicht? Mhm.
Also es ist eben jetzt dort ein dutzende Meter hoher und 2 Kilometer langer Schutthaufen. Der ist natürlich nach wie vor noch da. Die Lage ist weiterhin eigentlich stabil. Im Rest des Tales, da ist eigentlich schon wieder ganz regulärer, auch touristischer Betrieb. Es sind auch schon wieder Reisende dort. In umliegende Dörfer, die auch evakuiert worden sind, da sind auch schon wieder BewohnerInnen zurückgekehrt. Und es wird eben ganz viel diskutiert, was mit diesen circa 300 ehemaligen BewohnerInnen, wie und wo die in Zukunft leben sollen. Viele von ihnen hoffen eigentlich auf einen Wiederaufbau des Dorfes. Da treffen eigentlich auch unter ExpertInnen zwei Fronten aufeinander. Menschen, die einerseits fordern, dass wegen solcher zunehmenden Naturgefahren in den Bergen Umsiedelungen vorgenommen werden sollen und eben zum Beispiel die Bevölkerung von Platten zukünftig woanders leben soll. Und andererseits Vertreter, die genau das nicht wollen, die sagen, dieser Kulturraum Alpen, wie wir ihn eigentlich kennen und ja lieben, der muss auf jeden Fall erhalten bleiben und deswegen sollte man sowas nicht machen.
Ja, schon spannend. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man in so einer Situation dann reagiert. Also ich meine, zurückkommen ja, weil man will ja auch dort wohnen, wo es, was man kennt, aber dort ist ja nichts mehr. Also
das ist ewig schade. Das war so ein richtig süßes Alpendorf, also so ein klassisches mit so Holzhütten noch. In der Form wird man sicher nicht wieder aufbauen können.
Das ist jetzt eine von diesen großen Fragen, die sich eben durch dieses Ereignis stellen und die auch über das Lötschertal in Wirklichkeit hinausgehen, weil das natürlich in anderen ähnlichen Lebensräumen, wie sie wir ja auch bei uns haben, sich genauso stellen. Eine andere große Frage ist jetzt die Frage nach dem Klimawandel und wie das alles zusammenhängt.
Ja, das war ja auch jetzt viel Diskussion oder beziehungsweise war auch viel in den Medien, ob der Klimawandel jetzt schuld war an dem oder nicht. Und die Antwort auf die Frage ist, es ist ein bisschen kompliziert. Also natürlich hat es immer schon Bergstürze gegeben, so große natürlich nicht sehr oft, aber prinzipiell ist das ein normaler Vorgang in den Alpen, in den Bergen, dass es manchmal eben Material in Bewegung kommt. Das hat eben der Professor Beutel vorher eh besser erklärt. Allerdings ist es schon so, und das kann man auch schon so sagen, dass der Klimawandel einfach bestimmten Einfluss auf bestimmte Faktoren hat und es auch wahrscheinlicher macht, dass sowas passiert. Da ist ganz vorne mit dabei der Permafrost. Mhm. Also das ist ja ganz grundsätzlich Boden, der eine Temperatur unter 0 Grad aufweist und zwar mindestens 2 Jahre, also der eine bestimmte Dauer durchgefroren ist, die ganze Zeit, so definiert man das. Das kann in den Alpen sein, aber auch irgendwo in Russland, in der Tundra. Ja, und wenn es jetzt wärmer wird, dann beginnt es zu tauen oder beginnt manchmal zu tauen im Sommer und gefriert dann im Winter wieder. Und dadurch lockert sich eben das Material auch in den Bergen eben sehr stark. Und man spricht da immer von dem Permafrost, das ist der Kleber der Alpen. Und dieser Kleber, der löst sich halt jetzt langsam auf. Und das sorgt für große Probleme.
Welche Rolle spielt jetzt dieser Permafrost in den österreichischen Bergen? Also quasi gäbe es die alle nicht ohne den Permafrost oder wie darf man sich das vorstellen?
Ganz so ist es nicht. Also er ist dadurch, dass es ja dauerhaft gefroren sein muss, kommt es auch nur in den höheren Lagen vor, der Permafrost eben in Österreich. Also man sagt so in den Alpen ab rund 3000 Meter auf Südhängen und bei Nordhängen ist es ein bisschen tiefer. Wegen der Sonneneinstrahlung, das geht es ungefähr um 2500 Meter, ab da kann der eben vorkommen. Das ist aber nur eine grobe Faustregel, also da ist es auch stark abhängig von Bodenbeschaffenheit und so weiter. In Österreich ist es eigentlich nur ein ganz kleiner Teil, also nur 2% der Landesfläche ist von Permafrost beeinflusst. In der Schweiz, weil die ja auch höhere Berge haben, sind es 5%. Und wenn wir jetzt aber über Platten reden, also Permafrost ist ein Grund, dann gibt es noch andere Gründe, die da auch mitspielen, wo der Klimawandel auch eine Rolle spielt. Der Fakt auch, dass es weniger Schnee gibt und wir wissen ja auch von den Gletschern, dass quasi wenn die Eisdecke nicht weiß ist, also wenn da kein frischer Schnee fällt und es eher dunkel ist, weil da Schmutz drauf ist oder weil eben gar kein Schnee mehr liegt und es das blanke Geröll und so ist, das meistens dunkler ist, kann die Wärme nicht so sehr abgestrahlt werden und deswegen wärmt sich auch das, was drunter ist, stärker auf. Das hat hier auch eine Rolle gespielt. Genauso wie der Rückgang der Gletscher, weil ein Gletscher ja nicht nur schrumpft von der Länge her, es sinkt auch ein und das beeinflusst eben auch Spannungsverhältnisse in den Bergen. und bringt das Ganze eben aus dem Gleichgewicht.
Der Klimawandel hinterlässt also auf verschiedenste Arten Spuren in den Bergen. Berge, die das ganz besonders betrifft, sind die Gletscher.
Ja, genau. Also es ist ja leider Gottes so, dass sich Europa und natürlich auch die Alpenregion deutlich schneller erwärmt als der Rest der Erde. Und das betrifft logischerweise auch die Gletscher. Die Alpen sind, beziehungsweise die Gletscher der Alpen sind die Gletscher, die am schnellsten schmelzen auch. Das liegt natürlich einerseits eher an den Faktoren, die Theresa auch schon gerade angesprochen hat, also die Temperaturen steigen, es schneit weniger und je weniger Schneedecke es gibt, also die Schneedecke im Winter ist, beschützt ja auch die Gletscher dann auch in den Monaten, wenn es beginnt zu schmelzen. Und je weniger Schnee es gibt, desto weniger geschützt ist er und desto mehr schmilzt, desto mehr schrumpft der Gletscher. Und das merkt man dann eben auch nach sehr trockenen Wintern sehr stark. Es gibt dann mehr Schmelzwasser auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht halt die Eisschicht massiv zurück. Also heuer war ja der Winter sehr trocken und auch das Frühjahr. Das heißt, wir können heuer im Sommer mit einem richtig massiven Eisverlust rechnen.
Und wie ist das jetzt eigentlich? Gibt es da schon einen Ausblick, wie sich das weiterentwickeln wird? Also werden überhaupt irgendwelche Gletscher übrig bleiben? Das ist ja, schaut ja eher düster aus in der Hinsicht, oder?
Es schaut tatsächlich, zumindest was die Eismasse betrifft, sehr düster aus. Also die meisten Gletscher werden in den nächsten, also in Österreich, werden in den nächsten Jahrzehnten verschwinden, bis auf ja eigentlich mickrige Reste wahrscheinlich schrumpfen, eben weil es immer so weitergeht. Die Gletscher sind mehr oder weniger schon verloren. Zumindest für unsere Lebzeit und die Lebzeit unserer Kinder und unserer Kindeskinder. Die Prognosen, die es gibt, sagen, dass sie sich frühestens, wenn wir das eben schaffen und die Erderwärmung bleibt unter 1,5 Grad, dass sie sich vielleicht in frühestens 500 Jahren oder einer noch viel längeren Perspektive davon wieder irgendwie erholen können. Insgesamt schaut es für den Erhalt der Gletscher in den österreichischen Alpen ziemlich düster aus.
Das ist ja auch, weil der Temperaturanstieg in den Alpen schon um wesentlich mehr global ist. Der ja, liegt ja ungefähr bei 1,5 Grad, in den Alpen sind es fast 3 Grad, die schon wärmer geworden sind. Also da sind die Auswirkungen noch viel stärker zu spüren. Wart ihr schon mal auf einem Gletscher?
Großglockner? Also nicht auf einem Gletscher, aber sehr nahe. So nahe, wie man halt kommt. Ohne Bergsteigerausrüstung.
Ja, ich war ja, ich habe das, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal erzählt, vor fast 2 Jahren auf einem Gletscher in Tirol und mit Leuten vom Alpenverein, die sich da sehr gut auskennen und auch einer, der den Gletscher eben dort erforscht. Und die haben uns dann natürlich Bilder gezeigt, wie das noch vor einem Jahr ausgesehen hat und wo da die Eisdecke einfach aufgehört hat. Und das war unfassbar. Also ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke. Man sieht es einfach mit freiem Auge so gut, wie schnell das geht. Also da geht es einfach um Meter, die dann plötzlich nicht mehr da sind.
Eine Frage habe ich. Gletscher, das hängt ja auch auf den Zusammenhang mit Wasser.
Ja.
Dieses Gletscherschmelzen, hat das Auswirkungen auf unser Wasser?
Definitiv. Also Gletscher spielen tatsächlich eigentlich eine große Rolle in der Wasserversorgung in Österreich. Es speisen sich ja viele Flüsse und Quellen von dem Schmelzwasser von Gletschern. Jetzt ist es so, momentan, wir haben immer heißere Sommer und immer trockenere Winter. Es schmilzt mehr, weil halt auch noch genug Masse da ist. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich gerade mehr Wasser. Also eigentlich aktuell geht es uns wohl. Also spüren wir das noch nicht so stark. Aber natürlich ist das Problem, wenn immer mehr abschmilzt und die Gletscher immer stärker schrumpfen, wird es auch logischerweise immer weniger geben, was schmelzen kann. Und das heißt, es wird weniger Wasser, Gletscherwasser geben. Das heißt, die Quellen, die eben gespeist werden von diesem Wasser, können versiegen. Das kann wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich in erster Linie am Anfang für Berghütten zum Problem werden, die eben auf diese Quellen angewiesen sind. Also es gibt jetzt noch nicht so die Prognose, die sagt, okay, in nicht 60, 70 Jahren geht uns in Österreich das Wasser aus, weil die Gletscher sind alle weg. So ist es jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das uns in den nächsten Jahrzehnten und Jahren sicher auch schon beschäftigen wird.
Ja, du hast das eh schon angesprochen, Anja. Also die Wasserknappheit ist eine der Folgen, die wir ja auch als Menschen ganz direkt spüren, wenn wir jetzt wandern sind, zum Beispiel auf Hütten. Also das ist ja eine der Gefahren, vor der der Alpenverein, der österreichische, schon seit längerem warnt jedes Jahr, dass es eben auf Hütten immer weniger Wasser gibt und sie teilweise das Wasser schon mit Hubschraubern darauf bringen müssen für die Wanderer. Prinzipiell führt der Klimawandel dazu, dass sich die Wanderwelt verändert, sagen wir es mal so, und jetzt nicht unbedingt zum Besseren. Das reicht von eben einem höheren Gesundheitsrisiko durch Hitzetage, was dann wiederum die Bergrettungseinsätze ja häufiger macht. Aber eben auch durch den Permafrost und diese Veränderungen verändern sich, also werden die Wege teilweise viel gefährlicher, also beziehungsweise die Wege und die Infrastruktur dort, auf denen wir unterwegs sind, wird beschädigt und auch durch Starkniederschläge und andere Extremwetterereignisse, die natürlich auch in den Alpen passieren. Und das stellt eben die alpinen Vereine und die Gemeinden, die dafür zuständig sind, vor sehr große Herausforderungen. Also der Alpenverein hat mal vorgerechnet, dass das jetzt schon doppelt so viel kostet wie früher, eben einfach nur die Wege zu erhalten. Und dazu kommen dann eben auch noch Steinschläge, Muren, Hangrutschungen, die eben auch durch diese Veränderungen im Alpenraum häufiger werden. Ganz abgesehen von der Gefahr, die jetzt von Steinschlägen zum Beispiel ausgeht, also wenn man in höheren Gebirgslagen vor allem eben unterwegs ist. Also da gibt es einfach ganz viele Sachen, die da jetzt nicht unbedingt angenehmer werden. Der Alpenverein hat jetzt auch gerade vor ein paar Tagen wieder davor gewarnt, vor diesen Gefahren, und eben, die sagen auch immer, ja, sie brauchen mehr Geld, weil sie das natürlich alles teurer wird, das zu erhalten. Auch die Hütten. Er hat vorgerechnet, dass im Schnitt 2 Hütten pro Jahr verloren gehen. Einerseits eben dadurch, dass die natürlich auch gerade im Hochgebirge auf Felshängen oder so stehen, die sich bewegen, in Bewegung geraten und dann abgesichert werden müssen und manchmal eben auch dann nicht mehr bewohnt werden können. Aber natürlich auch aus anderen Gründen, weil alles teurer wird und auch ihnen die Leute abhanden kommen. Also das kommt da dann auch dazu.
Aber das heißt eigentlich, wenn man wandern geht, das auch, also schon jetzt, aber auch in Zukunft, dass man sich einfach noch mehr informieren muss. Wie sicher ist jetzt dieser Weg, den ich da gerne besteigen möchte? Wie war das Wetter in den Tagen davor? Wie ist das Wetter jetzt? Also, ich meine, man muss sich natürlich immer informieren, wenn man in den Bergen unterwegs ist, aber das wird jetzt wohl noch schlagender.
Ja, auf jeden Fall. Das sprichst du einen guten Punkt an. Das ist auch was, was die Alpenvereine raten, weil auch teilweise das Kartenmaterial einfach nicht mitkommt mit den schnellen Veränderungen, die jetzt da passieren. Also man kann das zum Beispiel, es gibt ja auch eben alpine Wege, die über Gletscher gehen zum Beispiel. Und wenn der jedes Jahr massiv zusammenschrumpft, dann verändert sich der Weg automatisch. Oder man kann dann vielleicht da nicht mehr gehen, weil es zu gefährlich wird und dann wird es verändert. Also man soll sich schon immer auch vor Ort dann noch einmal informieren und sich jetzt nicht unbedingt auf irgendwelche Karten verlassen. Also ich habe das jetzt auch, um nochmal zurückzukommen auf diesen einen Gletscherbesuch, gemerkt. Wir sind so drüber gegangen und am Ende des Gletschers war dann die Hütte noch 50, 70 Meter weiter oben. Das war mal ungefähr auf gleicher Höhe vom Gletscher, aber jetzt musst du halt darauf klettern fast, weil sie haben dann so Steigleitern im Fels angebracht, wo du jetzt eben die Höhe überwinden musst, wo du früher eben einfach drüber gegangen bist. Das war schon
Wahnsinn.
Ja, genau.
Aber das ist ja dann eigentlich auch ein riesiges Thema für den Tourismus in den Alpen. Also natürlich im Sommer, wenn es ums Wandern geht, natürlich auch im Winter, wenn es um den Schnee geht.
Total. Ganz lange hatte man, glaube ich, das Gefühl, dass von Seiten des Tourismus oder vielleicht nicht allen, aber verschiedenen Akteuren da in diesem Feld oder eben der Wirtschaft in den Bergen, dass ein bisschen totgeschwiegen wird und nicht so gerne drüber geredet wird. Das Gefühl habe ich eigentlich in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr, sondern habe das Gefühl, dass sehr viele Akteure aus betroffenen Gemeinden, aus der Wirtschaft, aus dem Tourismus in den Bergen sich dessen mittlerweile sehr bewusst sind, dass das auch immer wieder Thema ist, dass das auch ein großes Konfliktthema ist, weil es verschiedene Wege gibt, damit umzugehen. Und das zeigt sich beispielsweise auch sogenannten Alpenklimagipfel. Also das ist ein Klimagipfel, der tatsächlich auf einem Alpengipfel, nämlich auf der Zugspitze, stattfindet. Da werden dann eben Panels, Diskussionen durchgeführt zum Thema Klimawandel in diesem Lebensraum. Also sind dann sowohl WissenschaftlerInnen, aber natürlich auch VertreterInnen eben beispielsweise des Tourismus vor Ort. Da wird eben diskutiert und sich ausgetauscht.
Ah, der war doch jetzt gerade, oder?
Das stimmt, genau. Der war jetzt gerade, hat er stattgefunden, zum zweiten Mal überhaupt erst.
Warst du dort, Christine?
Ich war leider nicht dort. Ich habe es zu spät mitbekommen, dass das stattfindet. Vielleicht nächstes Jahr. Ich habe mir aber ein bisschen ein Bild verschafft, was dort so passiert ist. Da hat man schon rausgehört, dass irgendwie neue Verbindungen gezogen werden von eben Alpen als Lebensraum, Alpen als Wirtschaftsraum, eben als ein Ort, wo Tourismus stattfindet, aber dass das eben alles auch ein bisschen zusammenhängt.
Es zeigt einfach, dass, also wir spüren alle die Auswirkungen in den Alpen, die eine oder andere Weise, wenn man dort unterwegs ist oder dort wohnt, und wir haben einfach auch alle eine Verantwortung dahingehend, dass es halt nicht noch schlimmer wird, würde ich jetzt sagen.
Ja, genau.
Ja, und zum Stichwort, alles hängt zusammen. Da sind schon viele drauf gekommen, unter anderem eben auch die riesige Outdoor-Szene, die es ja gibt in den Alpen oder halt die sich auch in den Alpen bewegen. Das heißt Wanderer, Wintersportler, Mountainbiker und so weiter. Da gibt es eine Organisation, die sich gegründet hat schon vor fast 20 Jahren, eine Umweltschutzorganisation, die heißt Protect Our Winters, die sich eben dafür einsetzt, die Auswirkungen des Klimawandels, gerade eben, weil sie so auch diese Sphäre, dieses Outdoor-Sport-Szene beeinflusst, eben zu bekämpfen. Und die wurde von einem Snowboarder namens Jeremy Jones gegründet. Und da gibt es jetzt eigentlich schon auf der ganzen Welt, also es gibt auch eine österreichische Fraktion, und die eben versucht, Sportler und genauso wie Wissenschaftler und Kreative und Unternehmen, also auch Sportmarken zum Beispiel, zusammenzubringen, um eben eine gesellschaftliche und politische Veränderung und eben einen gesünderen Planeten zu erreichen. Also die machen auch viel Lobbyarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, ja, weil sie eben auch erkannt haben, dass das, was ihnen Spaß macht, eben auch in Gefahr ist.
Spannend, dass du die Gruppe erwähnst. Bei diesem Klimagipfel, von dem ich gerade erzählt habe, da war auch eine Vertreterin von Protect Our Winters und hat erzählt quasi, wie sie durchs Snowboarden sozusagen zur Klimaaktivistin geworden ist.
Also Protect Our Winters ist eine Klimaschutzorganisation von der Outdoor-Community, quasi für die Outdoor-Community. Es gibt verschiedene Alliances, die Creative Alliance, die Science Alliance, Brands Alliance. Und wir alle haben halt einfach zum Ziel, dass wir unser Klima schützen wollen und halt unser Leben auch langfristig zum Besseren wenden können. Genau, und die Verbindung einfach Klimaschutz und Outdoor ist hauptsächlich über den Wintersport eben, weil man halt als Wintersportler schon stark eben sieht, wie sich die Winter verändern, und man will halt auch noch in 10 Jahren schöne Powdertage haben, und wir wollen uns da halt einfach stark engagieren, dass das auch noch in Zukunft so sein kann.
Also das war Raffaela Haselsberger.
Ja, das ist ja schon mal was. Ich muss sagen, ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen mehr Mut.
Unbedingt.
Sehr gerne. Yes, yes,
yes. Es soll ein historisches Gerichtsurteil sein, das zum Nachahmen einlädt. Ein niederländisches Gericht hat die Gesundheitsinteressen von Bürgerinnen für wichtiger als die kommerziellen Interessen von Werbenden erklärt. Das heißt, konkret geht es um das Verbot von Werbung für fossile Brennstoffe, das in der niederländischen Stadt Den Haag gilt. Das heißt, dort ist seit Anfang des Jahres Werbung für Verbrennerautos, für Kreuzfahrtschiffe, für Flugzeuge verboten. Damit war Den Haag weltweit die erste Stadt, aber hat natürlich nicht alle glücklich gemacht. Und so hat der Verband, also der niederländische Verband der Reisebüros und das Reiseunternehmen TUI, man kennt's, dagegen geklagt und versucht, das Verbot zu kippen. Aber wie gerade erwähnt am Anfang, es war erfolglos. Das Gericht hat der Stadt Recht gegeben. Und die Hoffnung ist jetzt, also das hofft der Vizebürgermeister unter anderem, dass sich ganz viele Städte, besonders jetzt nach diesem Gerichtsurteil, dem Verbot anschließen. Yes, 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 yes.
Mut. Spannend.
Ja, finde ich sehr interessant.
Ich finde, ich kann es mir tatsächlich noch nicht so vorstellen, dass das jetzt bei uns in Wien oder in Österreich auch gemacht wird. Aber andererseits hat man auch gesehen, dass ja zum Beispiel Zigarettenwerbung auch irgendwann verboten wurde oder total eingeschränkt, weil sie draufgekommen sind, okay, es ist total schlecht für dich, wenn du rauchst. Man könnte es jetzt weiterspinnen und sagen, okay, es ist total schlecht, wenn du Verbrennerautos und so weiter fährst. Also, ja.
Ja, und ich finde es auch sehr spannend, dass sich hier die touristischen Unternehmen aufgebäumt haben gegen das Verbot.
Also fahrt's lieber wandern in die Alpen.
Muss man nicht hinfliegen.
Ja, genau. Und wir verabschieden uns für diese Woche.
Danke fürs Zuhören und falls ihr Feedback oder andere Dinge habt, die ihr uns erzählen wollt über eure eigenen Wandererlebnisse zum Beispiel und wie ihr den Klimawandel bemerkt habt, dann bitte schreibt uns doch ein Mail unter
podcast@diepresse.com.
Noch mehr Klimageschichten lest ihr auf diepresse.com/klima.
Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
Nehmt's den Zug.
Ciao.